So, ihr Lieben, ich habe auch eine Frage mitgebracht, aber ich würde doch gerne die Chance geben, weil wir heute ja schon eine ganz wichtige Frage gehabt haben, dass jeder darauf, zumindest darauf auch eine Antwort gegeben hat. Was soll Jesus für dich tun? Das ist, ich glaube, das ist eine, ich will nicht sagen einmalige Gelegenheit, weil Jesus das vielleicht uns immer wieder fragt, aber gib eine Antwort. Wir haben von einigen heute gerade eben im freien Teil auch gehört, was sie wollen, was Jesus tun soll. Und wir glauben an die Kraft des Wortes Gottes, oder? Und Jesus hat gesagt, alles, was ihr in meinem Namen beten werdet, das werde ich euch geben. Das werde ich euch geben. Es bewegt mich immer wieder. Und ich habe heute auch eine Frage mitgebracht. Wie ist deine Beziehung zur Bibel? Wie ist deine Beziehung zu diesem Wort Gottes? Wie ist meine Beziehung zu diesem Wort Gottes? Wir haben in der letzten Zeit einiges über Christuszentriertheit in dem Predigt gehört. Wir haben ja unsere 6 Kernwerte und der zweite Kernwert, den wir haben oder den wir formuliert haben, ist ja dieses bibelfundiert sein. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, um diese Predigt mit dieser Frage zu beginnen und will heute ein bisschen aufzeigen, wie der erste Wert, dieses Christuszentriert sein, mit diesem zweiten Wert Bibel fundiert sein, zusammenhängen. Und dass das eine ohne dem anderen gar nicht geht. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das ist etwas holprig gewesen, aber ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt und dass das verständlich wird. Ich habe ein paar Antwortmöglichkeiten schon mal vorbereitet. Es wäre mir sehr lieb, wenn jeder für sich eine dieser Antworten für sich nimmt. Ja, es kann sein, dass du sagst, Bibel weiß ich gar nicht, kenne ich nicht, habe ich noch nichts mit zu tun, ist okay. Vielleicht ist deine Beziehung, wo du sagst, ist eigentlich nicht so gut. Ich werde nicht fragen, wer was geantwortet hat. Es wäre mir nur wichtig, weil ich glaube, dass es für euch dann wichtig ist, wenn ihr jetzt diese Antwort für euch habt. Vielleicht sagst du, meine Beziehung ist, glaube ich, ganz okay. Oder du sagst, oh, die ist eigentlich ziemlich gut. Kann ja auch sein. Nein. Oder du sagst, meine Beziehung zur Bibel, egal wie sie ist, sie sollte auf jeden Fall besser sein. Also, such dir eine Antwort da heraus. Wir werden zum Schluss nochmal auf diese Frage zu sprechen kommen. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Beginnen möchte ich mit einem Vers, den Jesus im Johannes-Evangelium 10 sagt. Da sagt er, wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Nun ist dieser Vers ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, das ist aber auch nicht schlimm. Wir brauchen den Kontext hier so eigentlich auch nicht weiter zu beachten. Jesus ist hier in einer Auseinandersetzung mit den Juden und möchte denen was deutlich machen, aber dieser Vers, in diesem Vers tauchen die beiden Worte auf, die die Bibel selbst für sich benutzt. Und das ist zum einen das Wort Gottes und die Schrift. Also immer wenn wir über das Wort Gottes oder die Schrift etwas lesen oder hören, ist damit die Bibel gemeint. Die Bezeichnung, also das sind die Bezeichnungen für die Bibel, das Wort Gottes oder die Schrift. Das Wort Gottes sagt aus, dass die Bibel von Gott ausgekommen ist. Gott hat diese Worte gesprochen. Er hat zwar Menschen benutzt, aber das sind seine Worte gewesen, die er den Menschen gesagt haben und die dann auch aufgeschrieben wurden. Die Schrift, wenn wir den Begriff Schrift lesen, dann ist das etwas einengender gemeint. Die Schrift, das bedeutet, dass das Wort Gottes niedergeschrieben wurde. Das heißt, Gott hat auch viele Worte gesagt, die aber nicht niedergeschrieben wurden. Und Jesus gebraucht diese beiden hier und unterstreicht mit diesem kleinen Satz, mit diesem Nebensatz eigentlich, die ganze Bedeutung, die er der Bibel beimisst. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und jetzt ist es auch völlig egal, wie du deine Frage gerade eben beantwortet hast. Oder vielleicht hast du eine Ablehnung gegenüber der Bibel. Oder vielleicht denkst du, die Bibel ist ganz okay, aber mit ein paar Sachen komme ich da einfach nicht zurecht. Oder ein paar Sachen kann ich so nicht annehmen. Ein paar Sachen glaube ich nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist so weltfremd, dass ich das für mich nicht annehmen kann. Aber wenn wir bibelfundiert sein wollen, ist dieser Satz, glaube ich, der Beginn. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das, was in der Schrift niedergeschrieben wurde als Wort Gottes, wird sich in jedem Fall erfüllen. Wird in jedem Fall genauso eintreten, wie es dort geschrieben steht. Das ist etwas ganz Entscheidendes und etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn wir über die Beziehung, wenn ich über meine Beziehung zur Bibel nachdenke, dann ist das etwas sehr Entscheidendes, dass ich für mich festhalte und das bekenne und das ausspreche, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. Dann sehen wir in der Bibel auch, dass Jesus selbst als das Wort Gottes bezeichnet wird. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann in Vers 14 und dieses Wort wurde Fleisch, dieses Wort wurde Mensch. Das heißt, wir feiern die Geburt Jesu, also den Zeitpunkt, wo Jesus als Gott Mensch geworden ist, aber bevor er Mensch geworden ist, war er ja schon da, aber nicht als Mensch, sondern als dieses Wort Gottes. Jesus ist als das Wort Gottes beschrieben in der Bibel und wird so auch genannt. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, da lesen wir in Offenbarung 19 von diesem Pferd, oder ich kann das gerade mal auch lesen, da sagt Johannes, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und sein Haupt auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Hier beschreibt er Jesus. Hier beschreibt er Jesus am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird. Und interessant ist, bei dem ersten Kommen Jesu, bei der Geburt, wird er als das Wort Gottes beschrieben. Und auch hier am Ende, wenn Jesus nochmal wiederkommen wird, wird er auch als das Wort Gottes beschrieben. Jesus ist auch das Wort Gottes. Und jetzt haben wir schon diese Verbindung zwischen Bibel und Jesus. Das heißt, die Bibel als niedergeschriebene Schrift wird als Wort Gottes bezeichnet und Jesus als Mensch wird auch als Wort Gottes bezeichnet. So stelle ich fest, dass zwischen Jesus und der Bibel besteht eine vollkommene Übereinstimmung. Beides ist das Wort Gottes. Und es gibt hier nur eine Definitionssache. Die Bibel ist quasi das niedergeschriebene Wort Gottes und Jesus ist das personifizierte oder das fleischgewordene Wort Gottes. Aber zwischen den beiden besteht vollkommene Übereinstimmung. Und so können wir das teilweise austauschen. Beziehungsweise wir können einerseits nicht sagen, dass du an Jesus glaubst und gleichzeitig diesen Satz nicht sagen kannst, dass die Schrift nicht gebrochen wird. Du kannst nicht einerseits sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, aber die Bibel, ja, interessiert mich nicht so oder ist mir nicht so wichtig. Das widerspricht sich. Jesus macht das in Johannes 14. in einigen Versen sehr deutlich. Und er stellt selbst diesen Zusammenhang her zwischen der Beziehung zu ihm und zu seinem Wort. In Johannes 14, 19 bis 24. Das ist schon am Ende seiner Zeit und Jesus ist dabei, sich von seinen Jüngern zu verabschieden und ist dabei, ihnen noch zum Schluss so ein paar wichtige Sachen zu sagen. Und unter anderem sagte er hier etwas zu dem Wort und zu der Beziehung zu ihm. Ich lese Johannes 14, 19 bis 24. Es ist noch eine kleine Zeit, sagt Jesus, und dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und ihn mich offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es denn, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält mein Wort nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Ich möchte aus diesem Vers 5 kurze Punkte rausarbeiten und uns die kurz aufzeigen. Zum einen sagt Jesus hier zu seinen Jüngern, dass er sich nur den Jüngern offenbaren wird und nicht der Welt. Das heißt, Jesus macht hier einen klaren Unterschied zwischen der Welt und seinen Jüngern. Und worum besteht dieser Unterschied? Die Jünger halten das Wort. Die Jünger halten sich an das Wort Gottes. Und das ist eine schöne Beschreibung, wie ich finde, diesen Unterschied zwischen der Welt und einem Jünger, einem Nachfolger Christi. Ein Nachfolger Christi ist nicht jemand, der einfach nur hier sitzt. Ein Nachfolger Christi ist nicht nur jemand, der zur Gemeinde gehört oder der irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hat, sondern ein Nachfolger, ein Jünger Christi ist jemand, der sich an das Wort Gottes hält, der das tut. Da sagt Jesus, und er wird sich nur den Jüngern offenbaren und nicht der Welt. Das Zweite, sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ich habe lieben geschrieben, das ist nicht richtig. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das heißt, die Motivation, um sein Wort zu halten, ist die Liebe. Es ist nicht die Furcht. Es ist nicht die Angst oder es ist nicht der Druck, der gemacht wird. Kann man ja auch, ne? Ich glaube, im Alten Testament wurde damit oft gearbeitet, dass man gesagt hat, wenn du das tust, dann passiert das. Und wir, die wir Eltern sind, können das ja auch ganz gut einsetzen, ne? So diese Furcht, diese Angst machen oder sagen, dann gibt's aber was oder so, ne? Aber weiter und nachhaltiger, was eine Beziehung angeht, ist sicherlich die Liebe. Wenn man aus Liebe etwas für den Nächsten tut und wenn wir aus Liebe zu Jesus sein Wort halten, und nicht, weil wir irgendwie Angst vor der Hölle oder sowas haben. In 1. Johannes, da beschreibt Johannes das noch etwas intensiver und macht das eigentlich noch ein bisschen deutlicher, was es heißt, dass man Jesus liebt und sein Wort. In Johannes 1, 2, die Verse 3 bis 5. Ich werde das mal ganz kurz aufschlagen. 1. Johannes 2, 3 bis 5, da sagt er nämlich, und daran merken wir, dass wir Jesus kennen, wenn wir seine Gebote, sein Wort halten. Und dann sagt er in Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist nämlich ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir auch, dass wir in ihm sind. Also hier wird, glaube ich, diese Beziehung zwischen der Bibel und die Beziehung zu Jesus sehr deutlich. Johannes sagt hier, wenn wir meinen, wir sind mit Jesus unterwegs und merken aber, dass meine Beziehung zur Bibel eigentlich nicht stimmt, dann sind wir gar nicht wirklich mit Jesus unterwegs. Johannes gibt uns quasi die Bibel als Maßstab dafür, wie meine Beziehung zu Jesus ist. Das dritte, mein Vater wird uns lieben, sagt Jesus hier. Wenn wir sein Wort halten wird, dann werden wir die Liebe des Vaters zu spüren bekommen. Gott liebt ja auch die ganze Welt, nicht wahr? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Also jeden einzelnen Menschen liebt Gott. Das ist so. Aber hier sagt Jesus, die sein Wort halten werden, die werden eine besondere Liebe von dem Vater nochmal bekommen. Der Vater wird ihn lieben. Das vierte, wie wird sich Jesus seinen Jüngern offenbaren? Durch sein Wort. Jesus möchte sich offenbaren, aber er möchte das in erster Linie durch sein Wort machen. Ich weiß, dass wir Jesus auch auf unterschiedliche Art und Weisen erleben können. Und das tun wir auch. Ich hoffe es. Das wäre vielleicht durch Gebetserhörung oder durch besondere Erlebnisse oder durch ein Wort von einem Mitchristen merken, da ist Jesus dahinter. Und wir sehen und merken und Jesus offenbart sich uns da. Aber hier sagt Jesus, dass er in erster Linie sich durch sein Wort uns offenbaren möchte. Und das fünfte, was wir aus diesem Text sehen, sagt Jesus, wenn die Jünger sich an sein Wort halten werden und ihn lieben werden, dann wird Gott Vater und Jesus werden kommen und Wohnung nehmen. Das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo wir Gott als Plural auch sehen. Wo Gott Vater und Gott Sohn zusammenkommen werden und etwas in unserem Leben, in unserem Herzen machen werden. Paulus sagt, wir sind zwar schon der Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist, der wohnt schon in uns, aber hier diese Stelle, die sagt, wenn wir sein Wort halten werden, dann wird Gott Vater und Gott Sohn kommen und in uns wohnen. Leute, das ist etwas Großartiges. Etwas, was wir, weiß nicht, ob wir das fassen können. Aber das zeigt, wie wichtig, oder das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass meine Beziehung zu der Bibel stimmt. Und wie wichtig das ist, dass ich mich an der Bibel orientiere und wirklich bibelfundiert bin. Weil sonst laufe ich Gefahr, mir selbst etwas vorzulügen. Weil ich kann mir nämlich selbst auch sagen, ey, meine Beziehung zu Jesus ist total gut. Und ich glaube, meine Beziehung ist zu Jesus gut. Aber da in diesem Punkt kann man sich selbst belügen. Und Gott sagt uns, prüf das anhand der Schrift. Prüf einfach, wie ist deine Beziehung zur Schrift? Und dann kannst du auch eine Aussage treffen darüber, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Wenn Gott Vater und Gott Sohn kommen und Wohnung machen, dann wird das nicht spurlos an einem vorübergehen. Ich kann euch das sagen. Seit 7 Wochen wohnt jemand Zusätzliches bei uns im Haus. Und das ist zu spüren. Das ist, jeden Moment ist das merkbar, dass da jemand Zusätzliches in einem Haus wohnt. Er hat seinen Bereich. Wir haben einiges umstellen müssen. Und wenn Besuch kommt, auch der merkt, hier ist etwas anderes. Hier wohnt noch jemand, der vorher da nicht gewohnt hat. Und ich möchte mit diesem Beispiel nur deutlich machen, dass das einen Unterschied macht und dass das einen Unterschied machen muss, ob Gott Vater und Gott Sohn in deinem Herzen wohnt oder nicht. Und das wird zu sehen sein. Und was meint ihr, wie wir vielleicht Gemeinde und Beziehungen und Detmold und die Welt verändern könnten, wenn nur Gott Vater und Gott Sohn auch in uns leben würde? Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist, halten wir uns an das Wort. Bekennen wir und leben wir das, dass wir sagen, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Also, wenn du wissen willst, wie doll du Jesus liebst, brauchst du nur schauen, wie dein Umgang mit der Bibel ist. Ganz einfach. Damit wir als zweiten Punkt würde ich gerne kurz mit uns zusammen schauen, wie Jesus denn selbst mit der Schrift umgegangen ist. Also wenn es da so eine enge Beziehung dazwischen gibt, dann macht das ja vielleicht Sinn zu schauen, wie ist Jesus selbst als Wort Gottes mit dem niedergeschriebenen Wort Gottes denn umgegangen. Jesus selbst hat ja diesen Satz gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und als er anfing, seine Bergpredigt zu halten und als es deutlich wurde, wer Jesus ist und dass er wahrscheinlich ein Prophet ist, vielleicht ist er der Messias, er ist von Gott gesandt, da hatten die Leute vielleicht den Eindruck, wow, jetzt kommt hier jemand, der endlich das Alte Testament mal auflösen wird, der das endlich mal ein bisschen abändern wird, der endlich mal diese ganzen Gesetzesvorschriften und so weiter vielleicht verändert. Und diese Hoffnung hatten die Menschen ja. Sie dachten das so. Und dann sagt Jesus ganz am Anfang der Bergpredigt in Matthäus 5, 17 und 18, und er nimmt ihnen gleich diese Hoffnung und sagt da, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber es wird von diesem Wort nichts vergehen. Nicht mal ein Komma, nicht mal ein Pünktchen, kein Buchstabe wird vergehen. Es wird sich alles so erfüllen, bis alles geschehen ist. Das heißt, Jesus akzeptiert vollkommen die Autorität der Schrift, er stellt sich ihr unter. Und er sagt, selbst ich, der ich Gott bin und der ich als Gott, Wort Gottes bezeichnet werde, stelle mich unter diesem Wort und stelle mich unter diese Autorität und bezeuge und sage euch ganz deutlich, dass alles, was da geschrieben steht, und er bezieht sich hier auch auf das Alte Testament, alles, was daran geschrieben steht, wird sich genauso erfüllen. Und wir lesen in den Evangelien fast 20 Mal, dass Jesus Dinge tat, damit sich etwas erfüllt. Ja, weil im Alten Testament etwas stand, was auf Jesus hingedeutet hat oder geschrieben wurde, dass Jesus etwas tun wird, hat Jesus das extra getan, damit die Schrift erfüllt werden kann. Und Jesus gebrauchte diese Schrift, das Alte Testament, selber. Ich will ganz kurz auf die Versuchungsgeschichte nochmal zu sprechen kommen aus Matthäus 4. Weil ich das so bezeichnet und so wichtig finde, wie unser Umgang mit der Bibel sein sollte. In Matthäus 4, da wurde Jesus gerade getauft, von Johannes getauft. Und am Ende von Kapitel 3 lesen wir, dass der Himmel sich geöffnet hat und dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus kam und dass eine Stimme vom Himmel herab gesprochen hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, Gott und der Heilige Geist haben sich nach der Taufe ganz klar zu Jesus bekannt und bezeugt, das ist der Sohn, das ist der, der kommen soll. Und dann wird Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste getrieben, wo er dann versucht wird. Und der Teufel bei der ersten Versuchung knüpft genau daran an und fragt, bist du wirklich Gottes Sohn? Er sagt nämlich, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Also gerade eben wurde bezeugt von Gott und dem Heiligen Geist und Johannes hat das sogar auch bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann, Moment später, kommt Satan und stellt genau das in Frage. Was bezweckt er? Was will er denn damit erreichen? Satan möchte in erster Linie immer Zweifel sehen. Er möchte den Menschen, er möchte uns immer zu diesem Punkt bringen, dass wir etwas in Frage stellen. Nicht? Und er stellt das hier in Frage, was Gott vorher gesagt hat. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es doch. Dann mach doch aus diesen Steinen einfach Brot. Das ist doch kein Thema. Du kannst das doch, wenn du Gottes Sohn bist. Und das Entscheidende ist hier, wie Jesus reagiert. Wie Jesus hier auf die Versuchungen von Satan reagiert. Er sagt ihm nicht, ey, ich bin Gottes Sohn, ich werde als das Wort Gottes bezeichnet, meine Autorität ist höher als deine. Macht er gar nicht. Sondern er benutzt die Schrift. Er benutzt das Alte Testament und sagt ihm, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Jesus selbst als Sohn Gottes benutzt die Schrift, weil er weiß, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und an diesem Punkt war die Diskussion mit der Versuchung auch zu Ende. Satan probiert das dann das zweite Mal mit einem anderen. Satan kommt dann selbst mit einer Bibelstelle. Auch ein guter Trick, immer wieder, das macht er bis heute, dass er irgendwelche Bibelstellen uns meint, deutlich zu machen, was er denn damit meint. Und auch hier kontert Jesus wieder mit, es steht geschrieben. Und auch beim dritten Mal genauso. Jesus nutzt die Bibel also als absolute Autorität und wir können sehen, dass wir selbst Satan damit in die Flucht schlagen können. Aber dieses Wort Gottes muss ausgesprochen werden. In Epheser 6, Vers 17, da lesen wir etwas über die Waffenrüstung Gottes. Und das Letzte, was Paulus dort beschreibt, das ist das Schwert. Und er beschreibt all die Sachen, dass wir die uns aneignen sollen. Und als Letztes, in Epheser 6, Vers 17, da sagt er, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Im Griechischen gibt es zwei Worte, die für das Wort stehen können. Einmal ist es das Logos und einmal ist es das Rhema. Das Logos, das ist so, das beschreibt quasi das allgemein offenbarte Wort. Ja, wie am Anfang, Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Logos. Ja. Und es gibt das Rhema und Rhema beschreibt eigentlich das ausgesprochene Wort Gottes. Das heißt, und hier steht jetzt Rhema in diesem Vers. Das heißt, wenn Paulus sagt, wir sollten das Schwert des Geistes nehmen, welches das Wort Gottes ist, dann sagt er damit, wir sollten das Wort Gottes als das ausgesprochene Wort Gottes nehmen. Er sagt damit, das Wort Gottes, das hat erst dann seine Kraft. Es wirkt erst dann als Schwert, wenn wir es aussprechen. Wenn Viktor bei seinem Kollegen einfach gesagt hätte, ich habe hier eine super App und da steht was super Wichtiges drin und das wirkt wie ein Schwert, dann wäre da überhaupt nichts passiert. Aber in dem Moment, wo wir es aussprechen, wo wir es sagen, wo es formuliert wird, dann sagt Paulus, wird das eine Kraft haben? Wird das als Wort Gottes auch nutzbar sein können? Und das ist für mich immer wieder wichtig, dass ich mir das sage, die Bibel bringt mir nichts, wenn ich die zu Hause habe. Und das bringt mir auch nichts, wenn ich weiß, ich habe da 6 unterschiedliche Übersetzungen. Und dass ich auch eine App habe, wo ich das Arabisch und Griechisch und Aramäisch und Russisch habe. Das bringt überhaupt nichts. Sondern das Wort, das wird erst wirksam, wenn wir es aussprechen. Und ich weiß nicht, ob du versucht wirst und ob du Zweifel hast und was Satan dir für Zweifel einredet. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du dann das Wort benutzt und ihm das Wort entgegenhältst. Wenn du weißt, dass du allein aus Gnade gerettet bist, und dass du nichts dazu zutun kannst, dann wird das Erste, was Satan versuchen wird, er wird dich fragen, stimmt das? Kann das denn sein? Meinst du, das ist wirklich so, dass du nichts dazu zutun kannst? Oder wenn du weißt, dass du Heilsgewissheit hast und du hast es im Wort gelesen. Und du hast gelesen und hast erkannt, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Da bin ich mir fast sicher, dass Satan genau da wieder anknüpfen wird. Und dass er fragen wird, stimmt das? Meinst du wirklich, dass das ausreicht? Nur den Namen des Herrn anrufen und dann wird er retten? Wir sehen bei Jesus, dass selbst bei Jesus nur diese eine Methode funktioniert hat, dass Satan wieder weggegangen ist, indem er die Schrift gebraucht hat, indem er die Schrift zitiert hat. So, und dann ein letztes, was ich kurz noch mit euch teilen möchte, wie Jesus die Bibel gesehen hat. Für Jesus war die Schrift nämlich lebendig. Ein ganz kurzer Vers noch aus Matthäus. Matthäus 22, da streitet er wieder mit den Pharisäern und es geht um die Auferstehung. Und da sagt er eine interessante Sache in Vers 31, Matthäus 22, 31. Da sagt Jesus nämlich zu den Sadduzäern: Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Und dann zitiert er einen Vers aus 2. Mose. Ich weiß nicht, ob ihr die Besonderheit gerade schon entdeckt habt. Aber Jesus benutzt quasi einen Vers, der schon 1400 Jahre vorher aufgeschrieben wurde und benutzt den aber so, als ob der jetzt gilt. Er sagt nämlich jetzt später, also 1400 Jahre später, sagt er zu den Pharisäern, habt ihr denn nicht gelesen, was zu euch gesagt wurde? Mose hat das damals gar nicht zu den Pharisäern ja gesagt, sondern Mose hat das damals ja einfach nur als Wort Gottes aufgeschrieben, das, was Gott gesagt hat. Aber Jesus versteht das Wort Gottes so, dass das auch später zu den Pharisäern gemeint wurde. Ja? Das Wort Gottes ist für Jesus etwas Lebendiges, etwas, was nicht veraltet. Und deswegen ist das auch völlig egal, ob wir sagen, Mose ist jetzt schon 3000 Jahre alt und die Evangelien sind vielleicht schon 2000 Jahre alt und das war alles damals und das können wir heute gar nicht alles so anwenden. Das stimmt nicht. Das Wort ist lebendig und er spricht. Und wenn du eine richtige Beziehung zu dem Wort und zu Jesus haben willst, dann musst du das Wort genauso verstehen. Es ist etwas, was heute zu dir sprechen möchte. Und es ist etwas, was heute auch zu dir sprechen kann und sprechen wird. Und ich glaube auch spricht. Es ist kein altes Buch. Und es ist schon gar nicht ein totes Buch. Wie ist meine, wie ist deine Beziehung zu der Bibel? Und egal wie du sie am Anfang beantwortet hast, wünsche ich mir, und das habe ich mir so immer wieder vorgenommen, und in der Vorbereitung wurde mir nochmal klar, wie wenig ich auf dieses Wort wirklich vertraue und wie schlecht die Beziehung wirklich ist. Und das ist mein Wunsch, dass meine Beziehung zu diesem Wort immer besser sein sollte. Und ich wünsche und hoffe, dass es auch deiner wird und dass du deine Frage so beantwortest. Wie ist meine, wie ist deine Beziehung zu der Bibel? Sie sollte immer besser werden. Lasst mich noch zusammen mit euch beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns deine Bibel gegeben hast. Danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Danke, dass wir sehen und wissen können, was du von uns möchtest, Herr Jesus. Danke, dass dein Wort klar ist, danke, dass dein Wort lebendig ist und danke, dass es für mich da ist, dass du das aufgeschrieben hast, damit ich zugerüstet werden kann, damit ich sehe, wer du bist. Danke, dass du dich in deinem Wort offenbarst und danke, dass du dich offenbaren möchtest, Herr Jesus. Und wir beten, dass du uns dein Wort immer mehr lieb machst, dass du uns die Bedeutung und die Autorität des Wortes immer mehr vor Augen stellst. und dass wir jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde auf dein Wort mehr und mehr fundiert sind. Dass wir es in wahrer Art und Weise gebrauchen und dass die Welt und unsere Umgebung erkennen kann, dass das Wort lebendig ist und dass es ein Schwert ist und dass es verändern kann und dass es Menschen umkrempeln kann und dass es dich, Jesus, und dich, Vater, offenbart. Amen.